Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden heute das Thema Talententwicklung behandeln und da uns spezifisch mit der Frauenlücke beschäftigen. Was das ist, werden wir gleich erfahren. Ich darf zuerst einmal meine Interviewgäste vorstellen. Und zwar ist das einerseits Frau Marlies Pinnow. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Motivationspsychologie. Und Frau Schnellenberg, Studentin im dritten Fachsemester Bauingenieurwesen. Und zur Herleitung vielleicht noch vorab ein wenig, wie kam es zu dieser Idee des Podcasts? Warum sitzen wir jetzt hier? Wo findet es den Ursprung? Dazu kann ich sagen, dass wir, da spreche ich im Namen einer vierköpfigen Gruppe vom Seminar Personalpsychologie, haben uns intensiv in den letzten Wochen mit diesem Thema beschäftigt und da auch ein Konzept zu entwickelt. Und müssen dazu auch eine kleine Abschlusspräsentation halten. Und dieser Podcast soll eben unser Publikationsmittel sein, wie wir das an die Leute herantragen wollen. Und erstens natürlich darauf aufmerksam zu machen. Und ich hoffe eben, dass sich durch dieses Gespräch, durch diese Diskussion, die wir jetzt hier haben, dass wir ein bisschen das Thema aufgreifen können, ein bisschen diese Relevanz darstellen können und darüber sprechen und diskutieren können, auch mit verschiedenen Meinungen von verschiedensten Perspektiven der Teilnehmer. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hier an meiner Seite zwei Gesprächsteilnehmer gefunden habe, die sich bereit erklärt haben, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass es in diesem Live-Gespräch jetzt mit den Teilnehmern auch alles gut läuft. Und diesen Podcast so ein bisschen zu gliedern mal. Vorweg werden wir mit einem Einstieg beginnen. Wir haben da ein paar Begrifflichkeiten, die wir vorab natürlich erstmal klären wollen. Ein bisschen zum Verständnis auch und ein paar Statistiken, die sich so bei unserer Recherche, zu der wir unter anderem auch einen eigenen Fragebogen entwickelt haben, den ein paar Studentinnen an der RUB auch ausgefüllt haben, uns beziehen werden. Und diese Statistiken sind uns dabei so ein bisschen ins Auge gestochen, so ein bisschen als als Aufhänger am Anfang werde ich die gleich mal so ein bisschen in den Raum stellen. Und zwar werden wir uns danach natürlich auch dem Problem widmen. Die Frauenlücke ist nämlich ein Problem und diese bietet auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Also das heißt, wir wollen nicht nur eine Problemlösung natürlich auch am Ende finden, sondern auch gucken, wo kommt das her? Wieso ist das so und ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven die Situation betrachten. Also, um mal ins Thema einzusteigen. Der Begriff Talententwicklung, hatte ich ja vorab schon mal erwähnt, ist so ein bisschen die Überkategorie, unter die dann natürlich auch der Begriff der Frauenlücke fällt. Wie versteht man jetzt Talententwicklung, also Talent, Potenzial, muss erschöpft werden auch und gefördert werden, um irgendwie Effizienz zu steigern, wenn man jetzt an den Profit denkt oder irgendwie Kreativität und Entwicklung. Ein sehr, relativ allgemeiner Begriff, mit dem, denke ich, auch jeder was anfangen kann. Wie sieht das jetzt mit der Frauenlücke aus? Und dahingehend kann ich allgemein schon mal sagen, Frauenlücke bedeutet ein Mangel in bestimmten Bereichen. Und zwar zielt das eben auf den Talentmangel der Frauen ab. Und zwar nicht der Talentmangel, dass Talent den Frauen fehlt, sondern vielmehr in dem Sinne, dass weil Frauen in unterschiedlichen Bereichen fehlen, da auch ihre mitgebrachten Talente fehlen und Fähigkeiten, an Dinge anders ranzugehen, eine andere Denkweise, andere Perspektive und Vielfalt. Dementsprechend handelt es sich nicht in dem Sinne um eine Frauenlücke, sondern vielmehr um eine Talentlücke. Das schon mal vorab, bevor ich mir hier irgendwelche Feinde direkt zu Beginn mache. Ich habe gleich mal eine Statistik, die relativ aussagekräftig ist, was so dieses Problem angeht. Und zwar möchte ich vorwegnehmen, dass wir uns hier nur auf die Universität selber beziehen. Das heißt, uni-intern, und zwar, wenn man die Anzahl der Studienanfänger, die der generellen Studierenden und auch der Absolventen an der Hochschule betrachtet, fällt auf, dass die Zahlen bei Männern und Frauen relativ ausgewogen sind. Also das heißt, wir bewegen uns hier im Niveau von ca. 50% auf beiden Seiten. Und sobald dann es um Abschlüsse geht, die eben darüber liegen, also kein normaler Bachelor-Absolvent in dem Sinne, sondern zum Beispiel Promotion, verschiebt sich so langsam das Gefüge, dass immer mehr Prozentanteile an die Männer gehen. Und also bei Promotionen selbst sind es jetzt 45% der Frauen sind nur noch, promovieren nur noch, und bei Habilitationen ist es noch deutlich weniger, da sind es nur noch 30%, wobei von diesen 30% nur noch 23% an der Universität damit auch als hauptberufliche Professoren arbeiten. Wie Frau Pinnow, können Sie sich, wenn ich mal damit so einsteigen darf, diese Statistik so erklären im allgemeinen Sinne?
Also letztendlich ist es die schwierigste Frage, die Sie stellen. Also wir haben natürlich diese Beschreibung, dass wir auf jeder Qualifikationsstufe Frauen verlieren. Und das stellt sich für die verschiedenen Qualifikationsstufen natürlich unterschiedlich dar, und auch für die verschiedenen Studiengänge stellt sich das unterschiedlich dar. Also in der Psychologie ist es ja so, dass wir sogar mit 80% weiblichen Studienanfängern beginnen. Und wenn man dann die Schere nimmt bis oben zu den wie heute W3-Professuren, dann ist das noch viel eklatanter, die Situation, nämlich die Schere, die zwischen der Grundeinstellung 80% Frauen bis oben 22% sich darstellt. In der Psychologie gibt es über die Frage ist, was will ich mit meinem Psychologiestudium werden? Und da gibt es einen Weg, das könnte die wissenschaftliche Karriere sein. Der große von vielen beschrittene Weg ist, ich möchte gerne Therapeut oder Therapeutin werden. Und das ist ja etwas, was nicht in den Studiengang inkludiert ist, sondern das muss man ja noch zusätzlich erwerben. Mhm. Das heißt, man hat da eigentlich schon so einen Doppelweg. Und die Frage, wenn meine Wahrscheinlichkeit, eine Professur in der Wissenschaft zu erhalten, so gering ist, gehe ich dieses Risiko eigentlich ein? Also ich komme aus der Motivationspsychologie, da sagt man Erwartung mal Wert. Wert wäre vielleicht sehr hoch, aber die Erwartung, dass ich wirklich Professorin werde, ist deutlich geringer als wie für die männlichen Kollegen, die nämlich nur zu 20% einsteigen, aber zu 80% hinterher die Professuren besetzen. Also das muss man erstmal so auf so einem rein mathematischen Spiel sehen. Und wenn ich letztendlich der Weg nicht unbedingt dahin mündet, weil man muss mal überlegen, wie viele Professuren gibt es überhaupt in Deutschland, dann sind das gar nicht so viele Positionen, die zu besetzen sind. Und in der Wissenschaft ist es deswegen schwierig, weil es keinen dauerangestellten Mittelbau gibt. Also ich habe nicht die Chance, wenn ich keine Professur erreiche, dann lande ich eigentlich irgendwie so ein bisschen im beruflichen Nirvana.
Okay, jetzt sind Sie ja eine der weiblichen Dozentinnen, die ja in der Unterzahl sind. Und wir haben auch eine Frage auf unserem verbreiteten Fragebogen, war auch, ob sich Studentinnen an der Ruhr-Uni wegen ihres Geschlechts ungerecht behandelt fühlen oder benachteiligt fühlen. Und 75% der Befragten gaben an, auf jeden Fall mindestens manchmal bis sogar sehr oft sich da ungerecht behandelt zu fühlen. Jetzt die Frage nochmal an Sie, was ist anders, wenn ich eine weibliche Dozentin bin? Gibt es da Besonderheiten? Merkt man das als...
Wenn ich das jetzt an meiner eigenen Biografie festmachen möchte, glaube ich, habe ich das als Studierende so nicht empfunden. Ich habe gedacht, ich bin eine Frau und das sind Männer und wir haben alle die gleichen Chancen, weil wir sind an einer Universität und es zählt eigentlich Leistung, und deswegen habe ich mich damals nicht diskriminiert gefühlt. Dann gibt es aber eine Phase, und das ist etwas, was mir immer wieder auftaucht, weil wenn Fortbildungsseminare gegeben werden oder Karriereseminare, dann sagt man immer, Familie und Karriere ist nur für Frauen ein Problem. Männer wird niemals angeboten, dass Familie und Karriere eigentlich so ein Gegensatz sein kann. Für Frauen scheint das immer irgendwie ein Problem zu sein. Und ich selber habe als Studentin im vierten Semester meine erste Tochter bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich in einer männlich dominierten Struktur studiere. Die Männer hatten diese Probleme nicht, nach 16 Uhr eine Sitzung zu machen, weil sie kein Kind aus der Kita abholen mussten oder keine Betreuungskraft bezahlen mussten und so weiter. Weil die meisten Männer sind mit solchen Problemen nicht belastet. Dann nimmt das irgendjemand ab. Und da ist mir das als erstes aufgestoßen, dass ich sage, ich muss immer Beruf und Kinder und Familie mitdenken. Die Männer mussten das aus irgendwelchen Gründen nicht.
Ja,
und okay. Da gibt es verschiedene Antworten drauf.
Ja, da gibt es natürlich auch später nochmal einen kleinen Unterpunkt zu. Auf das Thema Familie werden wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Jetzt habe ich hier mal eine Statistik mitgebracht, und zwar die beliebtesten Studiengänge der jeweils Männer und Frauen an der Ruhr-Uni jetzt. Und zwar bei den Männern sieht es so aus, dass 89% Maschinenbau studieren. Wir haben auch 89% zum Beispiel für Elektrotechnik und immer noch 80% bei Wirtschaftsinformatik. Und was jetzt für uns hier interessant ist, 71% Bauingenieurwesen. Jetzt mal die Frage an Sie, Frau Schnellenberg. Woher kommen diese Interessensdifferenzen vielleicht auch? Bei Frauen ist jetzt der beliebteste Studiengang mit 77% Germanistik bzw. Deutsch und Erziehungswissenschaften zum Beispiel. Soziale Arbeit mit 76% auch noch vorn vertreten. Wie können Sie sich das erklären, dass es dort diese Abweichung gibt?
Ja, wirkliche Erklärung habe ich dazu nicht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, man hat es ja schon in der Schule immer gemerkt, dass vor allem bei den Sprachen eher die Mädels weiter vorne lagen im Notendurchschnitt. Und natürlich gab es bei den Naturwissenschaften auch immer Frauen, die halt gut dabei sind, aber doch schon eher, dass die männlichen Schüler da weiter vorne lagen im Notenbereich. Und ich glaube, dass es dann da noch irgendwann ist, so, wenn man halt nie wirklich viel was mit Sprachen am Hut hatte, sondern immer gut in Mathe war, nimmt man halt auch eher einen internen Studiengang, der halt sehr Mathe belastet ist, und das halt eher die Männer sind, die auch wirklich in den LKs große Teile besetzen. Denke ich, sind es auch eher Männer, die Fächer wie Maschinenbau oder Bauingenieurswesen studieren.
Okay, also es beginnt definitiv im Ursprung in der Schule und mündet dann auch bei der Studienwahl. Okay, das ist ja schon mal interessant. Da werde ich auch gleich nochmal auf die sogenannten MINT-Studiengänge eben zu sprechen kommen. Ich habe jetzt, um diesen Einstieg vielleicht nochmal ein bisschen abzurunden, noch zwei andere Statistiken dabei. Und zwar in Deutschland im Jahre 2016 waren 22,5% der Führungspositionen in Unternehmen, in Anführungszeichen, nur von Frauen besetzt. Weltweit liegt der Schnitt da etwa bei 25%. Gut, Spitzenreiter sind jetzt zum Beispiel die Philippinen, da sind es 47% immerhin. Noch drastischer finde ich die Statistik, dass in den Vorständen der 200 größten Unternehmen in Deutschland, auch im Jahre 2016, nur 8,2% der Frauen vertreten sind, und es waren im Jahre 2006 sondern nur noch 1,2%. Und da werfen sich natürlich viele Fragen auf, und deswegen wird jetzt der nächste Themenblock erstmal sein, wie kommt es überhaupt zu diesem Problem der Talentlücke? Und es gibt da verschiedene Modelle, und die versuchen so ein bisschen die bestehenden Geschlechtsunterschiede irgendwie zu erklären. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das nur auf der Recherche jetzt basiert, nicht unserer Meinung widerspricht. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Defizittheorie. Wirkt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen plump, so ein paar Schlagwörter, die da zu fallen sind, dass Frauen Defizite im Bereich Selbstsicherheit, Durchsetzungsfähigkeit und auch Verhandlungsgeschick aufweisen. Genauso, dass Frauen und Männer sich von Grund auf immer unterschiedlichen Berufen zuwenden wollen. Dabei ist es sehr seltsam, dass zum Beispiel eigentlich angeboren keine Interessensunterschiede vorhanden sind. Und auch Branchen mit hohem Frauenanteil, wie zum Beispiel im Bereich der sozialen Arbeit, da gibt es trotzdem wenig weibliche Führungskräfte. Und da würde ich jetzt erstmal ein paar Statements gerne von Ihnen auch zu haben. Wie bewerten Sie jetzt erstmal diese beiden Erklärungen? Was kommt Ihnen dazu in den Sinn, wenn Sie das hören, als weibliche Person auch?
Wenn ich spontan da zu der Defizithypothese etwas sagen darf, die hört man allenthalben, auch unter Kolleginnen und Kollegen in der Fakultät. Wenn wir exzellent werden wollen, dann müssen wir Männer nehmen und nicht Frauen. Und das drückt sich ja oft darin aus. Das ist zum Beispiel so ein Statement. Und ich glaube, die Frage ist ja, an was messe ich das Defizit? Das heißt, der Normwissenschaftler ist der männliche Wissenschaftler, der in einer ganz gewissen Weise verhandelt. Und das zielt wieder ein bisschen auf meine Theorie der männlich geprägten Kultur in der Universität, dass man sagt, okay, als Mann biete ich eine größere Passung zu dieser männlichen Kultur und bin deswegen erfolgreicher. Die Frau wird da als Defizit erlebt, weil sie letztendlich dieser Kultur auch gar nicht entspricht und dieser Norm auch nicht entspricht. Ne?
Okay. Nun ist es auch so, dass haben wir ja gerade schon viel darüber auch gesprochen, Frauen eben Beruf und Familie immer auch unter einen Hut bekommen wollen. Und da gibt es zum Beispiel relativ signifikante Unterschiede zu den Studierenden in den USA, weil da die Absolventinnen bei den Universitäten viel mehr Bezug zu Führungspositionen auch finden können, aufgrund dessen, dass da einfach eine bessere Kinderbetreuung herrscht und man viel bessere Möglichkeiten und Unterstützung erfährt, da sein Kind auch irgendwie in Obhut zu geben und sich dementsprechend mehr der Universität zu widmen. Und deswegen sind da zum Beispiel auch weibliche Führungskräfte oder auch ganz normale Absolventinnen einfach unzufriedener, weil die sich auf jeden Fall insgesamt irgendwie ein bisschen schlechter behandelt fühlen, die streben nach mehr. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich hier vielleicht in Deutschland auch die Frauen dieser Problematik mit der Familie bewusst sind und dementsprechend die Erwartung generell niedriger stapeln. Und da entsteht eben so eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und mir kommt es dann so ein bisschen so vor, als dass das eben in den Köpfen schon so ein bisschen verankert ist. Und da komme ich jetzt auf die MINT-Studiengänge zu sprechen. Also MINT bedeutet ja Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und jetzt mal die Frage an die anwesende Studentin. Man sagt, dass zu diesen MINT-Fächern, den Jungs in der Schule, der Zugang auf vielerlei Hinsicht vereinfacht wird. Man versucht, die ein bisschen dort hinzudrücken, oder man sagt, dass es denen eher liegt. Das sind viele psychologische Phänomene, die da auch so eine Rolle spielen, wo wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie haben Sie das denn erlebt in Ihrer Schulzeit? Also kam es Ihnen so vor, dass man den Jungs eher den Weg geebnet hat oder auch versucht hat einzutrichtern, dass das vielleicht eher die Berufung sei, die später angemessen ist, und dass es für Mädchen eher das Gegenteil wäre?
Nee, habe ich so überhaupt nicht erfahren. Also wir hatten auch sehr viele naturwissenschaftliche Lehrerinnen und hatte auch nie wirklich das Gefühl, dass eher Jungs bevorzugt wurden in den einzelnen Fächern. Es war immer so, dass jedem alles beigebracht wurde, aber wenn es dann doch mal Probleme bei einer Aufgabenstellung gab, war es oft so, dass die führenden Jungs, es waren trotzdem die Jungs, die eher besser waren in den Fächern, wenn die dann große Probleme bei einer Aufgabenstellung hatten, wurde denen geholfen, kamen ein, zwei andere Schüler trotzdem nicht hinterher, auch wenn es normalerweise das große Mittelfeld ist. So wurde da eher gesagt, du willst ja bestimmt hinterher eh nichts mit Physik machen, so die Sache musst du jetzt nicht wissen, wenn du darin auch kein Abi schreiben willst. So, das wurde schon ein bisschen dann runtergehalten, obwohl ich vielleicht trotzdem das gerne gewusst hätte, so, weiß es jetzt trotzdem nicht, studiere jetzt trotzdem was auch viel Richtung Physik geht, wo mir auch teilweise manche Fächer fehlen, aber liegt wahrscheinlich auch an mir, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr Motivation in der Schule für Physik gebraucht hätte.
Okay, das ist also schon ein bisschen auch eine Bestätigung jetzt gewesen dafür, dass man in der Schule da durchaus auch so eine gewisse Richtung durchaus erfährt, sei es nur unterbewusst. Also ich will da auch gar keinem Lehrer zum Beispiel vorwerfen, das mit Absicht zu machen, sondern das sind eben diese verankerten Muster, die man so ein bisschen mitbekommen hat. Und diese Muster finden sich eben generell auch in Bezug auf die Familie wieder. Jetzt haben Sie vorhin schon von sich aus erzählt, Sie haben selber eine Tochter im vierten Semester bekommen. Wie formuliere ich das? Also wie hat Sie das wirklich beeinträchtigt im Bezug auf das Studium erstmal? Gar nicht auf den Beruf, sondern nur während des Studierens.
Also eigentlich hat es mich nicht behindert, weil ich nette Kommilitoninnen hatte, die dafür gesorgt haben, dass ich letztendlich alle Inhalte, alle Termine, alle wichtigen Termine und so weiter einhalten konnte. Ich hatte auch wirklich eine nette Familie im Hintergrund, die die Betreuung ganz exzellent besorgt hatte, also dass ich wirklich in Klausuren ganz ruhig sitzen konnte. Also Großeltern waren ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang, sonst wäre es sicherlich überhaupt nicht gegangen. Also da ist mir vielleicht diese Mentalität der Frauen, höher anschlussmotiviert zu sein, sehr zum Tragen gekommen, weil ich einfach das sonst gar nicht geschafft hätte. Und vielen Studierenden sage ich ja, es gibt eigentlich nicht so eine flexible Zeit wie das Studium. Also man kann sehr viel kompensieren, man kann sehr viel durch Selbststudium kompensieren, man kann heute viel mit E-Learning arbeiten etc., was vielleicht im beruflichen Alltag gar nicht so möglich ist, wenn es so alles so festgezurrt ist. Ne? Natürlich hat es den Nachteil, dass man einfach für einen Menschen mehr Verantwortung hat in seinem Studium. Und ich war zusätzlich dazu noch alleinerziehend. Das bedeutet, es muss auch für die Daseinsvorsorge irgendwie gesorgt werden. Und das ist natürlich wichtig.
Das heißt, dass es auch natürlich viel auf das Umfeld ankommt. Und wenn man dementsprechend vielleicht da nicht so viel Glück hatte, dass es dann durchaus auch noch schwieriger. Aber es ist sicherlich natürlich keine Erleichterung erstmal. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Punkte, die ja weiterhin so ein bisschen diese Problematik auch versuchen irgendwie zu erklären. Zum Beispiel, wenn es um die Selbsteinschätzung geht, dann sagt man, dass Männer sich Erfolg, persönlichen Erfolg, immer selbst zuschreiben. Und dass Studentinnen wesentlich selbstkritischer auch immer sind. Und das wurde eben auch in unserem Fragebogen so ein bisschen deutlich. Und auch bei so Gehalts- oder Vertragsverhandlungen, dass da immer die Frauen eher weniger Gehalt verlangen würden als die Männer und dass das Risikoverhalten natürlich dafür auch sehr ausschlaggebend ist, was bei Männern immer im Wesentlichen stärker ausgeprägt ist durchaus. Und jetzt gibt es in der Psychologie die sehr bekannten Big Five Persönlichkeitsmerkmale. Die kann ich auch nochmal kurz auffassen, bestehen aus Neurotizismus, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Extraversion, also Charaktereigenschaften. Die kann man sozusagen versuchen zu messen und anhand dessen sozusagen ein grobes Persönlichkeitsbild erstellen. Und ja, es wurde vielfach belegt, dass da natürlich Unterschiede vorherrschen zwischen Männern und Frauen. Und inwieweit die jetzt diese Verhandlungs- und Risikobereitschaften und was der Männer und Frauen erklären, sei erstmal dahingestellt. Mich interessiert jetzt vielmehr erstmal, jetzt unsere Studentin hat sich ja für einen untypischen, für sie untypischen, in Anführungszeichen, Werdegang entschieden. Wie sieht das denn aus bei diesen Charakteristiken jetzt? Würden Sie von sich behaupten, dass Sie da vielleicht das Gefühl haben, dass es da eigentlich gar keine Unterschiede zwischen Ihnen und Ihren Kommilitoninnen gibt? Oder ist man da trotzdem als Frau anders gesinnt?
Boah, schwierig. Also ich merke schon, dass ich mit relativ wenig weiblichen Kommilitonen zurechtkomme, weil die an sich sehr anders sind als ich, aber vom kompletten Verhalten. Und ich doch schon eher mit Männern auch befreundet bin, anstatt mit den weiblichen. Kann jetzt aber auch nicht sagen, dass sie jetzt alle komplett anders sind. Also ich habe einfach nie wirklich den Bezug dazu gefunden, weil sich die Truppe, die ich am Anfang kennengelernt hatte, da waren zwei Mädels drin und der Rest waren Jungs von 8 Leuten. So ist halt so. Ich verstehe mich aber mit den Jungs genauso gut wie den Mädels und kann jetzt nicht sagen, nur weil wir das Gleiche studieren, dass wir irgendwo vom Charakter her irgendwo komplett gleich sind oder weil wir Männer und Frauen sind komplett unterschiedlich oder da irgendwie anders sind als Leute, also dass wir weiblichen Menschen irgendwie anders sind, weil wir Bauingenieurswesen studieren, wo nur mal 70% Männer dabei sind. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ob das wirklich so
okay. Ja, gut,
auf den Charakter ausschlägt.
Das kann ja auf jeden Fall gut so sein.